Radio 1. Die Profis. Mit Sophia Wetzke.
Die Wissenschaftssendung auf Radio 1, in der wir große Fragen klären, wie zum Beispiel: Warum haben manche Menschen ein extrem gutes Gesichtsgedächtnis und kann ich das lernen? Oder ist Kurkuma gut für Erwachsene, aber schlecht für ihre zukünftigen Kinder? Außerdem fragen wir uns: Warum zur Hölle legen sich Schimpansen Insekten auf ihre Wunden? Und wir gehen der Frage nach, was mit dem karibischen Hamlet-Barsch geht und warum dieser kleine bunte Tropenfisch unser Verständnis von Evolution in Frage. Außerdem, last but not least, wir fragen uns: Sind Babys kleine Egozentriker? Und dazu sprechen wir live mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Neurowissenschaft, der Psychologie, der Ernährungswissenschaft, der Verhaltensbiologie und der Evolutionsforschung. Wie immer hier bis 12 Uhr. Schön, dass Sie auch dabei sind. Guten Samstagmorgen. Egal wie absurd ein Thema sein mag, irgendjemand da draußen hat es bestimmt schon mal untersucht. Der Podcaster und Autor Dan Schreiber hat in 12 Kapiteln besonders absurde und außergewöhnliche Forschung zusammengestellt. Wir gehen in die unendlichen Weiten des Weltraums. Wir erfahren jede Menge über übersinnliche Phänomene, über absurde Theorien, über verrückte Wissenschaft und skurrile Experimente. Und zwar im Buch Geister, die ihre Rezepte teilen, von eben Dan Schreiber. Dieses Buch können Sie gleich gewinnen. Außerdem, wenn Sie zocken, das Jahresabo von Mare, das ist das Magazin über Meere. Das Ganze könnte ihr es sein, wenn Sie unser Scannerspiel gleich meistern. Wir präsentieren Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die entweder wahr oder falsch sind. Das richtig zu erkennen ist Ihre Aufgabe. Und für das Spiel können Sie sich jetzt bewerben.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, nicht zum Broadway, sondern, soweit ich weiß, nach Potsdam. Hallo Katharina, moin.
Hallo, guten Morgen.
Hallo Katharina, wie hat der Samstag für dich begonnen heute schon? Hast du schon Morgenroutine gemacht, einmal joggen gewesen, gesund gefrühstückt?
Tatsächlich sitze ich gerade beim Frühstück mit meinen Kindern.
Sehr gut. Das heißt, die sitzen im Kreis um dich rum und lauschen dir jetzt, wie du am Radio anrufst.
Ja, im Wald, genau so.
Das ist der emotionale Support. Katharina, du kennst das Spiel wahrscheinlich. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Ich präsentiere dir gleich 3 Erkenntnisse aus der Wissenschaft und du entscheidest danach, stimmt das, was wir hier behaupten oder nicht. Umso besser natürlich immer, wenn du dafür stichhaltige Argumente findest, warum du sagst, das stimmt oder das stimmt nicht. Marschierst du einmal durch alle 3 Scanner erfolgreich durch, dann bekommst du das Buch von Dan Schreiber, kannst dir dann noch überlegen, ob du um das Mare-Abo zocken willst am Ende. Wenn du aber bei einer Sache falsch liegst, dann ist automatisch die nächste Person im Spiel. Klar soweit? Bist du bereit?
Ja, alles klar.
Möge die Kraft der Kinder mit dir sein. Katharina, es geht los.
Je älter wir werden, desto vielfältiger ist unser Musikgeschmack. Welche Musik wir bevorzugen, verändert sich mit dem Alter. Eine internationale Studie von Forschenden aus Schweden und Slowenien zeigt, dass jüngere Menschen nur wenige Musikstile hören. Ihr Musikgeschmack ist sehr begrenzt. Ältere Menschen sind dagegen sehr viel offener und hören viele verschiedene Musikrichtungen. Die Begründung: Ihr Geschmack ist mit der Zeit gewachsen.
So, Katharina, je älter wir werden, desto vielfältiger ist unser Musikgeschmack. Wie ist es denn bei dir?
Also, dass er sich verändert, würde ich definitiv unterschreiben. Aber dass er vielfältiger wird, sehr, sehr schwierig. Ich würde tendenziell sagen, das stimmt nicht. Ich glaube, junge Menschen sind offener und können noch viel mehr sich auf verschiedene Sachen einlassen.
Das hast du fantastisch erklärt und damit liegst du richtig, Katharina. Es ist tatsächlich so. Also diese Behauptung war falsch, denn es ist genau umgekehrt. Während jüngere Menschen dazu neigen, in großem Umfang zeitgenössische populäre Musik zu hören, haben ältere Nutzer ausgefeiltere und persönlichere Hörgewohnheiten. Es ist tatsächlich auch so, dass ältere Menschen weniger Lieblingslieder und einen sehr spezifischen Geschmack haben. Also ich weigere mich, das zu glauben. Ich nehme mir vor, einfach bis zum Ende meines Lebens immer ganz offen zu sein, was Musik angeht. Aber damit hast du tatsächlich den ersten Scanner schon mal für dich richtig entschieden. Wir machen weiter mit Nummer 2.
Nach der Arbeit erreichbar sein macht unglücklich. Viele greifen auch nach Feierabend noch zum Diensthandy, checken Mails oder denken an Projekte. Für manche ist es ein Zeichen von Einsatz, Motivation und Leidenschaft für den Job. Eine Studie von Forschenden aus Trier und Aachen nimmt genau dieses Verhalten unter die Lupe. Mit dem Ergebnis, in der Freizeit für den Job erreichbar zu sein, macht unglücklich.
Nach der Arbeit erreichbar sein macht unglücklich. Ich sag mal so, das ist ja auch so eine Frage, da könnte man ja auch ein bisschen von sich selbst ausgehen. Katharina, was denkst du?
Ich glaube, es macht unglücklich, ja, tatsächlich, wenn man für die Arbeit noch erreichbar ist. Ich glaube, es ist echt gut, wenn man Zeiten hat, wo man mal ganz was anderes denken kann.
Bist du denn so jemand, der nach der Arbeit oft erreichbar ist oder bist du dann knallhart, Handy aus oder gehst nicht ran oder wie machst denn du das?
Also knallhart vielleicht nicht. Also es gibt ja schon manchmal so auch ne, so kollegiale Hilfen, wo man sagt, das würde man machen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist schon wichtig, dass man sich das so rausnimmt, dass man nicht unbedingt erreichbar ist. Also dass man sagt, wenn ich halt nicht erreichbar bin, dann könnt ihr mich auch einfach nicht kriegen.
Auch das ist korrekt, Katharina. Es ist tatsächlich so, Work-Life-Balance ist entscheidend. Wer nach Feierabend ständig erreichbar bleibt, fühlt sich im Schnitt häufiger traurig, wütend oder besorgt und ist insgesamt öfter unglücklich. Ergibt auch Sinn, wenn man mal so drüber nachdenkt. Wenn du den nächsten Scanner auch für dich positiv entscheidest und richtig einordnest, dann hast du schon das Buch gewonnen. Wir sind gespannt. Hier kommt Nummer 3.
Partnersuche bei Laubfröschen. Mehr Auswahl vereinfacht die Entscheidung. Wenn Froschweibchen viel Auswahl haben, fällt es ihnen leichter, den besten Partner zu finden. Das haben Forschende aus den USA und Israel herausgefunden. Die Weibchen achten darauf, welcher Frosch am schnellsten und gleichmäßigsten quakt. Wenn viele Männchen gleichzeitig rufen, können die Weibchen besser erkennen, wer wirklich der Stärkste ist. Also, je größer die Auswahl, desto leichter fällt die Entscheidung.
Klingt so ein bisschen wie Dating in Berlin. Naja, also fassen wir es mal zusammen, Katharina. Quaken alle Froschmännchen gleichzeitig, dann ist es dem Froschweibchen einfacher, den richtigen Partner zu finden. Was denkst du, stimmt es oder nicht?
Das spricht jetzt ganz doll gegen meine Intuition. Ich würde sagen, eigentlich ist es leichter bei wenig Auswahl, jemanden, also eine gute Entscheidung zu treffen. Bei vielen Möglichkeiten würde man sich so verzetteln und dann ist es so, oh, der ist noch ein bisschen besser oder der nicht. Also,
ich sag ja, Dating in Berlin.
Ja, oder? Also ich glaube, das ist falsch.
Katharina, ich wusste, das wird was mit uns beiden hier. Das Buch von Dan Schreiber über die skurrilen Wissenschaft und die absurden Erkenntnisse hast du damit schon gewonnen. Du kannst jetzt überlegen, ob du zocken willst, um das Mare-Abo mit dem vierten Scanner, den ich hier noch vorbereitet hätte. Wenn du da falsch liegst, verlierst du alles. Wenn du da richtig liegst, bekommst du beides. Deine Entscheidung, was sagst du?
Also die Kinder sagen Daumen hoch, wir zocken.
Wir zocken? Na dann.
Ja.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Deine Kinder sind mir jetzt schon sympathisch. Hier kommt der letzte und vierte Scanner.
Länder in Äquatornähe haben die fröhlichsten Nationalhymnen. Ein finnisches Forscherteam hat mit Hilfe von künstlicher Intelligenz 176 Nationalhymnen untersucht. Vor allem den Zusammenhang zwischen Melodie und Gefühl. Dabei haben die Forschenden akustische Merkmale wie Harmonie, Klangfarbe, Rhythmus und Tonhöhe analysiert. Das Ergebnis? Hymnen aus nördlichen Ländern wirken meist traurig, während Hymnen aus Regionen am Äquator und aus dem Süden überwiegend fröhlich klingen.
Länder in Äquatornähe haben die fröhlichsten Nationalhymnen. Katharina. Was denkst du?
Ich glaube schon. Ja, ich glaube, wir sind ja nicht so dicht am Äquator und unsere klingt nicht so fröhlich. Und
das stimmt. Die hat sowas, ich weiß, so ein bisschen was Depressives und sowas sehr Getragenes. Das ist jetzt, die Leichtfüßigkeit höre ich da auch nicht so raus.
Nee.
Also du sagst, das stimmt?
Ja, ich kenne gar keine Nationalhymne von jemandem in der Nähe des Äquators. Nee, ich kenne nur europäische.
Was glaubst du denn, woran das liegen könnte, wenn du richtig liegst?
Naja, wenn man sich schon die Musikstile anschaut, auch jetzt, weiß ich nicht, lateinamerikanische oder afrikanische Musik, das ist ja schon immer so ein bisschen rhythmischer und auch passionierter, wenn ich mal so sagen würde, als vielleicht nordeuropäische Musik zum Beispiel.
Katharina, ich würde sagen, deine Kinder hatten den richtigen Riecher. Es ist gut, dass ihr gezockt habt. Auch das ist richtig. Es hat ja Spaß gemacht hier mit dir. Perfekt argumentiert deine Entscheidung. Auch das ist richtig. Also ihr bekommt von uns das Buch von Dan Schreiber und das Jahresabo von Mare. Bleib mal dran, bleib mal in der Leitung. Und ich wünsche dir jetzt noch ein schönes Frühstück und liebe Grüße an die Kids, ne?
Richtig aus. Ganz herzlichen Dank.
Ciao, ciao. Das Leben ist ja manchmal True Crime. Hier kommt eine kleine Geschichte aus meinem. Ich musste mal bei der Polizei aussagen und einen unbekannten mutmaßlichen Täter identifizieren. Es ging um nichts Dramatisches, es ging um einen Diebstahl. Jedenfalls saß ich da auf der Wache. Der Polizist legt mir so einen dicken Ordner mit Fotos möglicher Verdächtiger hin und ich sollte dann sagen, ob mir einer davon bekannt vorkommt. Ich meinte dann zu ihm, wissen Sie, das könnte jeder von denen sein. Das Ganze ist ein halbes Jahr her. Ich habe mir dieses Gesicht nicht gemerkt. Das wäre mir vielleicht nicht passiert, wäre ein sogenannter Super-Recognizer. Das sind Menschen, die sich Gesichter außergewöhnlich gut merken und sie auch außergewöhnlich gut wiedererkennen können. Die Neurowissenschaftlerin Maike Ramon beschäftigt sich mit der Frage, welche neurologischen Prozesse diesen bestimmten Menschen diese Gabe geben, unter anderem mit einer neuen Studie. Und darüber spreche ich jetzt mit Maike Ramon, Professorin für Applied Data Science an der Berner Fachhochschule. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Wetzke.
Woran merkt man denn überhaupt, dass jemand ein sogenannter Super-Recognizer ist? Was zeichnet diese Menschen aus?
Ja, also aktuell ist es so, dass Super-Recognizer natürlich Anekdoten aus dem persönlichen Leben berichten. Und diese versuchen wir dann im Rahmen von Experimenten, Verhaltenstests zu quantifizieren. Das heißt, wir kreieren Experimente, die besonders schwierig sind für neurotypische Personen. Und da versuchen wir dann zu sehen, ob die Super-Recognizer tatsächlich überdurchschnittlich gut Gesichter auseinanderhalten und wiedererkennen können.
Aber auseinanderhalten oder wiedererkennen heißt, ich muss eine Person, wenn ich so ein Super-Recognizer bin, ich sehe so ein Gesicht einmal und kann die Person danach noch lange wiedererkennen?
Also fehlerfrei sind Super-Recognizer natürlich auch nicht, aber ihnen fällt es viel einfacher als uns. Also sie müssen vielleicht eine Person nur einmal kurz gesehen haben oder vielleicht auch unter erschwerten Bedingungen können sie sich dennoch die Identität von unbekannten Personen extrem gut einprägen.
Man dachte ja lange, solche Super-Recognizer hätten so ein ganz bestimmtes gesichtsspezifisches Talent und wären neuronal vielleicht anders verdrahtet als der Rest der Menschheit. Und das wollten sie mit ihrer aktuellen Studie überprüfen. Dafür haben Sie Experimente gemacht. Was für Experimente? Wie sind Sie da vorgegangen?
Exakt. Also wir haben zum ersten Mal versucht, wirklich unterschiedliche Prozesse der visuellen Verarbeitung durch neurologische Experimente zu untersuchen. Das heißt, wir haben geschaut, wie das Gehirn auf verschiedene Objekte, sei es Gesichter oder Häuser oder andere Objekte eben reagiert und wie das Gehirn reagiert, wenn sie unterschiedliche Gesichter, also Gesichter von verschiedenen Personen sehen. Und das haben wir eben versucht zu quantifizieren.
Wie haben Sie das gemacht? Sie haben dann den Menschen ganz viele Gesichter gezeigt oder wie muss ich mir so ein Experiment vorstellen?
Genau, also wenn Sie jetzt eine Probandin im Experiment gewesen wären, dann wären Sie zu uns, beziehungsweise wir wären zu Ihnen gekommen. Wir waren ja bei der Polizei vor Ort und dann hätten wir Ihnen eine Elektrodenkappe aufgesetzt mit 64 Elektroden, mittels derer wir quasi die elektrische Aktivität von der Kopfoberfläche ableiten können. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir Ihnen quasi wie Sequenzen von ganz schnell flickernden, sich verändernden Bildern zeigen. Entweder Sie haben eine Sequenz von verschiedenen Objekten und darunter manchmal Gesichter gesehen oder nur Gesichter und darunter verschiedene Identitäten gesehen. Also stellen Sie sich das so vor, dass Sie innerhalb von einer Minute 60 Bilder gezeigt bekommen oder noch mehr eigentlich. Also pro Sekunde sehen Sie 6 Bilder. Also es flickert ganz, ganz schnell und es ist immer so Objekt, 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 Gesicht. Objekt, Objekt, Gesicht. Und bei dieser Frequenz, wo man das Gesicht zeigt, da schlägt quasi ein Signal aus und das Gehirn sagt, hey, hier ist ein Gesicht. Und da haben wir zuerst gedacht, vielleicht zeigen die Super-Recognizer hier ein erhöhtes Signal. Und jetzt in Bezug auf die Gesichtsunterscheidung haben wir dann verschiedene Identitäten gezeigt. Also Identität AAAB, AAAC, AAD. Und da haben wir gedacht, dass die Super-Recognizer eben diese Identitätsunterschiede viel besser erkennen können.
Ja, haben Sie gedacht. Aber hat sich das auch bewahrheitet?
Ja, also tatsächlich geht man ja so vor, dass man Gruppenvergleiche vornimmt. Wir gucken uns an, wie die Gehirne von Kontrollpersonen im Vergleich zu den Gehirnen von Super-Recognizern als Gruppe ausschlagen, in Anführungszeichen. Und da konnten wir eigentlich keine konsistenten Gruppenunterschiede finden. Aha. Und das erklärt sich dadurch, dass die Super-Recognizer auch keine homogene Gruppe sind. Das heißt, genauso unterschiedlich wie neurotypische Kontrollpersonen reagieren, genauso gibt es ganz viel Variabilität auch innerhalb der Super-Recognizer. Das heißt, es gibt nicht das eine Ding, was Super-Recognizer vereint. Und das heißt für uns, dass wir leider einfach noch weiter forschen müssen und gucken müssen, was sie denn so speziell macht. Aber da haben wir ein paar Ideen.
Sie haben gerade auch ein interessantes Stichwort genannt, nämlich Polizei. Menschen mit dieser besonderen Gabe in der Gesichtsverarbeitung sind ja reizvoll für den Einsatz in der Polizeiarbeit. Wird das schon gemacht und wie und wo kommt das zum Einsatz?
Genau, also unterschiedliche Polizeibehörden haben ja vielleicht ihre eigenen Prioritäten. Im deutschsprachigen Raum ist grundsätzlich ein sehr starkes Interesse für den Einsatz von den geeignetsten oder befähigsten Personen zu erkennen. Und das finde ich auch sehr gut, gerade weil aus datenschutzrechtlicher Perspektive das natürlich sehr elegant ist. Die Menschen, die PolizeivollzugsbeamtInnen, sind ja ohnehin dafür gedacht, dass sie kritische Aufgaben übernehmen. Und vor allen Dingen auch gerade solche, wo auch Algorithmen entweder nicht zum Einsatz kommen dürfen oder sie auch an ihre Grenzen geraten.
Letzte Frage, Frau Ramon. Kann ich das eigentlich lernen, Super Recognizer zu werden?
Nein, also allem Anschein nach ist es eine wahrscheinlich angeborene Fähigkeit. Also Super Recognizer berichten ja auch, dass sie schon immer die Welt so gesehen haben und sie schon immer im Vergleich zu ihren Freunden und Familie, dass sie immer schon besser waren. Und ich meine, das macht ja auch Sinn. Also wir kriegen alle biologisch irgendwas mitgegeben, das suchen wir uns nicht aus und dann arbeiten wir mit dem, was wir haben. Und Trainingsstudien deuten halt auch darauf hin, dass man eben innerhalb seiner eigenen biologischen Grenzen sich zwar verbessern kann, aber diese sind natürlich auch in gewisser Weise auch vorgegeben. Stellen Sie sich das so vor, wenn Sie versuchen, einem Farbblinden jetzt irgendwie Farbunterschiede zu erklären, wird das dadurch auch nicht besser verstehen.
Ach, schade. Naja, über sogenannte Super-Recognizer und ihr außergewöhnliches Talent, sich Gesichter zu merken und sie wiederzuerkennen, habe ich gesprochen mit Professor Maike Ramon. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Applied Data Science an der Berner Fachhochschule. Schönen Samstag noch für Sie. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Schon bei Charles Darwin haben wir gelernt, neue Arten bilden sich durch natürliche Selektion. Ihre gemeinsamen Vorfahren und ihre Verwandtschaften lassen sich in einem Stammbaum zurückverfolgen. Und dann kam ein kleiner bunter Tropenfisch und hat gesagt, ohne mich, Freunde, der Hamletbarsch. Heimisch in Korallenriffen der Karibik stellt Evolutionsforscher gerade vor Rätsel. Obwohl es 19 Arten dieses Fisches in verschiedensten Farbkombinationen gibt, können die Forscherinnen und Forscher keinen richtigen Stammbaum dieser Fische rekonstruieren. Woran das liegt und was das womöglich für unser Verständnis von Evolution und von Artenvielfalt bedeutet, das bespreche ich mit Dr. Martin Helmkampf, Evolutionsbiologe und Genetiker am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung. Er ist einer der Hauptautoren einer neuen Studie über Hamletbarsche. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Wetzke.
Erzählen Sie uns mal ein bisschen was über die Hamletbarsche. Wo leben die, wie leben die und leben die zum Beispiel alle im selben Riff?
Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal sind Hamletbarsche kleine, farbenprächtige Raubfische, die in den Korallenriffen überall in der Karibik leben. Und das Spannende an ihnen ist, dass sie sich evolutionsbiologisch gesprochen extrem schnell, man könnte sagen explosionsartig, in rund 20 Arten aufgespalten haben. Und das, obwohl sie sich in ihrer Lebensweise kaum voneinander unterscheiden und tatsächlich auch viele Arten gleichzeitig nebeneinander im selben Riff vorkommen können.
Und das macht diese Barsche überhaupt auch so interessant für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, diese Besonderheit?
Das macht sie sehr interessant, denn wir erforschen Artbildung und bei der klassischen Vorstellung geht man davon aus, dass Arten vor allem dann entstehen, wenn Populationen räumlich voneinander getrennt werden. Also zum Beispiel, wenn ein Fluss, eine Gebirgskette entsteht und dann entwickeln sich die getrennten Gruppen unabhängig voneinander weiter. Und das ist natürlich hier anders, nachdem sie im selben Riff vorkommen. Und da haben wir uns gefragt, woran könnte es dann liegen?
Was Sie gemacht haben, ist, Sie haben die Genome, also die Erbinformationen der Fische analysiert. Was haben Sie dabei festgestellt?
Ja, vor allem waren wir sehr überrascht, festzustellen, wie gering die genetischen Unterschiede zwischen den Arten sind. Mhm. Normalerweise kann man, indem man Gene oder auch ganze Genome miteinander vergleicht, einen Stammbaum erstellen. Also man kann feststellen, in welcher Reihenfolge der von Aufspaltungsereignissen sich die Arten untereinander oder auseinander entwickelt haben. Und das war bei den Hamlet-Barschen nicht möglich. Also wir haben kein einziges Gen gefunden, mit dem wir die Arten auseinanderhalten konnten, zuverlässig. Und sogar das gesamte Erbgut im Vergleich reichte nicht aus, um die Verwandtschaftsverhältnisse zu klären.
Das klingt jetzt ungewöhnlich, wenn ich Ihnen so zuhöre.
Das ist auf jeden Fall so noch nicht gezeigt worden, vor allem auch nicht, also weder im Meer noch an Land, wo solche explosionsartigen Radiationen schon erforscht wurden. Und es stellt tatsächlich die klassische Vorstellung in Frage, dass sich Arten immer durch eine solche Reihe klarer Abzweigungen voneinander entwickeln.
Ich dachte immer, Herr Helmkampf, so ein gewisser genetischer Unterschied ist Voraussetzung, wenn man von verschiedenen Arten spricht. Ist das gar nicht so?
Also es gibt natürlich schon genetische Unterschiede. Wir haben beispielsweise ein Gen gefunden, das schon mit Unterschieden im Aussehen zum Beispiel zusammenhängt. Das ist ein Gen, das in der Haut, in den Augen und im Gehirn aktiv ist und wahrscheinlich an der Bildung und Wahrnehmung von Streifen beteiligt ist. Aber wir können damit nur gestreifte und ungestreifte Arten voneinander unterscheiden und nicht alle Artunterschiede erklären. Und dazu braucht man eben weitere Gene, die in unterschiedlichen Kombinationen dann die anderen Farbmuster erzeugen.
Warum haben sich denn überhaupt so viele Arten der Hamlet-Barsche so schnell gebildet, wenn die sich genetisch kaum unterscheiden, wie Sie sagen, und geografisch auch im selben Habitat, also im selben Lebensraum herumschwimmen?
Ja, wir glauben, da eben durch dieses Gen und dass es mit sowohl der Bildung als auch der Wahrnehmung von Farbmustern zu tun hat. Wir glauben, dass es hier vor allem das Paarungsverhalten ist, was dazu geführt hat. Das heißt, die haben unterschiedliche Vorlieben für verschiedene Farbmuster entwickelt und sich dadurch dann, und das sehen wir tatsächlich auch im Feld, dass sich fast keine Arten verschiedener oder Individuen verschiedener Arten untereinander paaren. Also sie haben eine wirklich starke Präferenz für Fische, die so aussehen wie sie selbst.
Das ist so ein bisschen wie beim Dating. Also die Fische haben Vorlieben, die Blaugestreiften wollen dann nur mit den Blaugestreiften sozusagen.
Ganz genau, ja.
Was bedeutet das denn für Ihre weitere Forschung, die Ergebnisse dieser Studie? Und was bedeutet das für unser bisheriges Verständnis von Evolution?
Also es macht deutlich, dass Artbildung viel dynamischer und flexibler ist, als wir dachten. Und zeigt auch, dass neue Arten ja selbst dann entstehen können, wenn es nur sehr wenige Unterschiede gibt im Erbgut. Und solche kleinen Unterschiede hinterlassen dann nicht unbedingt Spuren im restlichen Genom.
Ist doch aber grundsätzlich was Gutes. Mehr Arten gleich mehr Biodiversität, oder?
Ja, natürlich. Natürlich ist Biodiversität etwas sehr Wichtiges. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diese Forschung betreiben. Leider leben wir ja in einer globalen Biodiversitätskrise und um Arten besser schützen zu können, müssen wir auch besser verstehen, wie Evolution funktioniert, wie Arten entstehen, wie die Grenzen zwischen den Arten bestehen bleiben. Und dann hoffen wir, dass wir dadurch besser vorhersagen können, wie Populationen und Arten auf die großen menschengemachten Umweltveränderungen reagieren werden. Und da hoffen wir, dass unsere Studie dazu einen kleinen Mosaikstein liefern kann.
Der karibische Hamlet-Barsch mit seinen 19 Arten stellt bisherige Konzepte von Evolution vor Herausforderungen, würde ich mal sagen. Und er zeigt, neue Arten können sich schneller bilden als gedacht. Manchmal macht nur ein kleines Gen den Unterschied. Das hat uns Dr. Martin Helmkampf erklärt, Evolutionsbiologe und Genetiker am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung. Danke Ihnen, schönen Samstag noch.
Ja, ebenfalls, Dankeschön.
Woran können wir uns am besten erinnern? Eigentlich doch an das, was uns selbst betrifft. Das ist der sogenannte Selbstreferenzeffekt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir überhaupt ein Verständnis von uns selbst haben. Und die interessante Frage ist ja auch, wann bildet sich das? Die Neuropsychologin Professor Charlotte Grosse-Wiesmann und ihre Forschungsgruppe Meilensteine früher kognitiver Entwicklung am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften an der Technischen Universität Nürnberg haben in Experimenten festgestellt, dass Babys bzw. Kleinkinder sich in einem frühen Alter vor allem an das erinnern, was andere Menschen betrifft. Babys sind also vielleicht gar keine kleinen Egozentriker. Herzlich willkommen bei den Profis. Charlotte Grosse-Wiesmann, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie haben untersucht, wie 18 Monate alte Kinder Informationen speichern. Wie untersucht man sowas? Wie sahen die Versuche aus?
Ja, genau. Also was wir gemacht haben, ist, dass wir ganz neue Gegenstände gebaut haben, die die Kinder noch nicht kennen konnten, und haben die Gegenstände den Kindern dann gezeigt. Genau, wir wollten ja wissen, merken sie sich jetzt Dinge besser, die andere betreffen oder die sie selbst betreffen? Mhm. Und deswegen haben wir die Gegenstände immer entweder dem Kind selbst zugeteilt oder einer Puppe zugeteilt, also einer anderen Person sozusagen. Genau, also haben dann die Gegenstände dem Kind gezeigt und gesagt, hier, guck mal, dieser ist für dich, dieses Spielzeug ist für dich, da kannst du nachher mit spielen, das kommt jetzt in deine Kiste. Oder eben das Gleiche für die Puppe, dieses für die Puppe Sven, da kann Sven nachher mitspielen, das kommt jetzt in Svens Kiste. Und genau, danach haben wir dann den Kindern, also nachdem wir den viele Gegenstände gezeigt hatten, haben wir dann getestet, ob sich die Kinder an diese Spielzeuge erinnern konnten.
Da frage ich mich die ganze Zeit schon, wie überprüft man denn, ob das Kind sich erinnert? Fragen oder kompliziert fragen ist in einem sehr jungen Alter ja vielleicht ein bisschen schwierig, oder?
Ja, ganz genau. Das waren ja anderthalbjährige Kinder, also die können da noch nicht so gut darauf antworten und vor allem nicht reflektieren, ob sie sich jetzt was gemerkt haben oder nicht. Und deswegen haben wir die Spielsachen dann den Kindern später auf dem Bildschirm gezeigt. Also einzeln die Spielsachen, die sie vorher gesehen hatten, neben ein Bild von einem ähnlichen Spielzeug, was das Kind noch nie gesehen hatte. Und haben uns dann angeguckt, guckt sich das Kind systematisch das Spielzeug an, was es vorher gesehen hat. Und das war für uns ein Zeichen dann davon, dass das Kind sich das Spielzeug gemerkt hatte.
Was haben Sie bei diesen Versuchen festgestellt?
Genau, was wir gefunden haben ist, also was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, wir haben gleichzeitig bei den Kindern geschaut, ob die Kinder sich schon im Spiegel erkennen. Und zwar war das für uns ein Zeichen, also das ist ein bekannter Test, der ein Zeichen dafür ist, dass sich das Selbstkonzept entwickelt. Und jetzt waren wir ja so eingestiegen in unsere Studie zu überlegen, ist es so, dass schon Babys sich Dinge besser merken, die sie selbst betreffen, genauso wie wir als Erwachsene? Oder ist es so, dass sich das erst entwickeln muss? Weil wir ja wissen, dass sich eigentlich das Selbstkonzept erst entwickelt, nämlich ungefähr mit anderthalb gibt es da einen wichtigen Entwicklungsschritt, wenn Kinder anfangen, sich im Spiegel zu erkennen. Also da fangen sie an, sich zu verstehen, so wie andere Menschen sie sehen, ja, von außen, also dass sie das selbst sind. Und was wir uns jetzt gefragt hatten, ist, gibt es quasi diesen Selbstreferenzeffekt, also dass sie sich Dinge besser merken, die sie selbst betreffen, schon vorher oder erst, wenn sie so ein Konzept, also ein Verständnis von sich selbst haben.
Ja,
also das heißt, was die haben Kinder hatten gleichzeitig sich im Spiegel erkannt, genau.
Und was haben Ihre Versuche da gezeigt? Also gibt es das genau, schon, dieses Selbstkonzept?
Genau, was unsere Versuche gezeigt haben, ist, dass erst Kinder, die anfangen sich, also die erst Kinder, die sich im Spiegel erkennen, also die so ein Verständnis von sich selbst haben, die merken sich Dinge besser, die sie selbst betreffen. Also die Gegenstände, die ihnen selbst zugeteilt wurden, als die, die der Puppe zugeteilt wurden. Und überraschenderweise haben wir gefunden, dass Kinder, die sich noch nicht im Spiegel erkennen, sich nur die Gegenstände gemerkt haben, die der Puppe zugeteilt wurden und nicht die, die ihnen selbst zugeteilt wurden.
Ist die Schlussfolgerung also, mit 18 Monaten hat ein Kind noch kein Verständnis von sich selbst, sondern schaut vor allem auf andere, also 18 Monate und jünger?
Ja, genau. Also die Schlussfolgerung ist im Grunde genommen die, dass wenn sich unser Verständnis vom Selbst herausentwickelt, dann gibt es eine Veränderung im Gedächtnis, die in die Richtung geht, wie es bei uns Erwachsenen ist. Wir merken uns Dinge besser, die für uns selbst relevant sind. Und davor scheinen andere ganz wichtig zu sein im Gedächtnis. Also davor scheint es so zu sein, dass andere wirklich bestimmen, also das, was für andere wichtig ist und was andere für uns hervorheben, das ist das, was eben Babys sich besonders merken und nicht das, was für sie selbst eigentlich wichtig wäre.
Gibt es denn Erklärungen dafür, warum das so ist? Also hat es für ein Baby Vorteile, nicht auf sich selbst, sondern auf das fokussiert zu sein, was um es herum passiert?
Absolut, genau. Also Babys sind ja total abhängig von anderen Menschen. Also ein kleines Baby könnte ja gar nicht überleben ohne andere Menschen, die sich um sich kümmern. Und über das Überleben hinaus ist ja für ein Baby sind andere Menschen auch ganz, ganz wichtig, um über die Welt zu lernen. Also andere Menschen lenken quasi das Lernen von Babys. Und in dem Sinne macht es ganz viel Sinn, dass ein Baby sich jetzt das merkt, was für andere wichtig ist, weil es dann nämlich verstehen kann, was am Ende später in der menschlichen Welt wichtig ist und zum Beispiel verstehen kann, wenn jemand ihn sagt, wie irgendwas heißt, dann kann es verstehen, ah, das ist das Wort der andere. andere darauf geachtet hat und der hat jetzt gesagt, guck mal, das ist ein Auto und dann kann sich das Baby eben das gut merken. Also das heißt, andere sind ganz, ganz wichtig für Babys zum Lernen und insofern macht das total viel Sinn, dass so ein Baby, was ja selber noch gar nicht so viel mit der Welt interagieren kann, sich das merkt, was für andere wichtig ist und nicht das, was für das Baby selbst wichtig ist. Das kommt dann erst, wenn das Baby selber sich selbst gut versteht und ein Selbstkonzept hat und das wichtig findet, was eben womit es selber spielen kann und interagieren kann.
Babys erinnern sich zuerst an Dinge, die für andere wichtig sind, die Selbstreferenz, also das, was das Kind selbst betrifft, das kommt erst im Laufe des Älterwerdens. Ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften an der Technischen Universität Nürnberg hat das in Gedächtnisexperimenten mit Kindern untersucht und herausgefunden, und zwar unter der Leitung von Charlotte Grosse-Wiesmann. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Wünsche ich Ihnen auch. Schönen Samstag noch. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Dass Menschenaffen Werkzeuge benutzen, das ist bekannt. Wir kennen es aus Tierdokus. Affe stochert mit einem Stock im Termitenhügel rum, um sich einen leckeren Snack rauszufischen zum Beispiel. Dass bestimmte Affenarten gezielt Pflanzen mit medizinischen Eigenschaften nutzen, um sich selbst zu heilen, das ist schon weniger bekannt. Aber es wird noch verrückter. In Uganda konnten Forscherinnen der Universität Osnabrück Schimpansen dabei beobachten, wie sie sich gezielt Insekten auf Wunden gelegt haben. Das ist überhaupt erst das zweite Mal, dass dieses Verhalten in der Natur beobachtet werden konnte. Warum die Schimpansen das tun und warum das auch ein soziales Verhalten ist, das bespreche ich mit Susanne Pieker. Sie ist Verhaltensforscherin, Professorin und Leiterin der Forschungsgruppe Vergleichende Kognitionsbiologie. Hallo Frau Pieker.
Hallo, guten Morgen.
Ihre Kolleginnen waren in Uganda im Kibale Nationalpark. Was haben Sie dort gesehen?
Sie haben, also die erste Beobachtung war, dass ein Schimpanse eigentlich relativ friedlich irgendwo saß, aber dann auch ausholte, sich ein fliegendes Insekt gefangen hat und dieses Insekt dann in den Mund genommen hat, so ein bisschen mit den Lippen drauf rumgedrückt hat und es dann auf eine Wunde an seinem eigenen Körper appliziert hat. Und ein bisschen später ist seine Schwester dann noch dazugekommen, hat sich das sehr neugierig betrachtet, hat dann auch noch mal ein Insekt gefangen und das ebenfalls auf der Wunde von ihrem Bruder aufgetragen.
Ich habe so viele Fragen, Frau Pieker. Also erstmal, was denn überhaupt für ein Insekt? Ich lege mir jetzt nicht ständig irgendwie einen Schmetterling auf eine Schnittwunde. Weiß man das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, wir haben die ersten Beobachtungen 2022 an einer anderen Schimpansenunterart in Gabun gemacht. Und die erste Frage war auch wirklich, was sind das überhaupt für Insekten? Aber Sie können sich vorstellen, die Tiere nehmen dieses Insekt in den Mund, tragen das auf die Wunde auf. Ganz oft nehmen sie das gleiche Insekt nochmal raus, nehmen es nochmal in den Mund, pressen wieder. Deswegen haben wir auch so ein bisschen die Idee, dass eben in diesen Insekten selber etwas ist, was dann rausgequetscht wird. Und dann landet es wieder auf der Wunde. Und irgendwann nimmt dann vielleicht der Schimpanse diese Reste aus der Wunde, schmeißt die weg, frisst die auch gar nicht. Und wir Forscher, wir krabbeln dann irgendwann, wenn der Schimpanse diesen Platz verlassen hat, krabbeln wir dann auf dem Waldboden herum und setzen so ein Grid und versuchen jetzt wirklich so diese letzten Reste dieses Insekts irgendwie zu finden, in ein Ethanolfläschchen zu buxieren und dann zu Hause von Entomologen bestimmen zu lassen. Das heißt, es ist ein sehr aufwendiger Prozess. Mhm. Wir sind da ein Stückchen weitergekommen und so ungefähr dieses und nächstes Jahr haben wir wahrscheinlich dann die ersten Ergebnisse, um was es sich dann da für fliegende Insekten handelt.
Okay, also wir wissen noch nicht sicher, warum die Affen das tun, aber die Vermutung liegt ja nahe, dass diese Insekten so eine wundheilende Wirkung vielleicht haben, oder?
Genau, auf jeden Fall. Und zwar in der chinesischen Medizin werden ganz, ganz viele verschiedene Insektenarten verwendet. Und man konnte auch schon zeigen, dass es die unterschiedlichsten Wirkstoffe in Insekten geht. Antimykotisch, antibiotisch, entzündungshemmend etc. Und zum Beispiel auch im Zweiten Weltkrieg, da wurden ja Fliegenlarven verwendet, um zum Beispiel Wundränder abzufressen.
Stimmt, ja.
Ja, ne? Und das ist so all dieses Wissen, was wir eigentlich alle schon haben, aber man hat eben gar nicht vermutet, dass das jetzt auch bei den Schimpansen eine Rolle spielt. Und die Vermutung ist, dass vielleicht eben auch so etwas in den Insekten drin ist, das vielleicht erstmal direkt dazu führt, dass vielleicht dieser Schmerz so ein bisschen der Wunde gelindert wird.
Also wenn dem denn so ist, dass die Insekten schmerzlindernd, wundheilend sind, woher wissen die Schimpansen das genau? Ist es erlernt? Wird es weitergegeben?
Also von Schimpansen weiß man, dass soziales Lernen eine wirklich große Rolle spielt. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, wie ist jetzt dieser erste Moment der Entdeckung gewesen, dass vielleicht ein Schimpanse da sitzt, hat eine Wunde. Mhm. Irgendwie ist er an der Fliege interessiert. Ich weiß auch nicht. Und dann kommt eben dieser Zusammenhang, die Fliege auf die Wunde und ich fühle mich besser. Und das können wir eben ganz schwer natürlich nachvollziehen, aber indem wir vielleicht danach zeigen können, sind es zum Beispiel Substanzen, die den Schmerz lindern, dann können wir darauf zurückschließen, dass vielleicht der Schimpanse auch diese Erfahrung gemacht hat und andere Schimpansen das dann beobachtet haben und dann das Verhalten erlernt haben.
Sie haben gerade schon gesagt, die Schwester des Schimpansen kam dann dazu und hat sozusagen mitgemacht. Ist das also nicht nur der Wunsch, möglicherweise sich selbst zu heilen, sondern auch anderen zu helfen, also so eine Art soziales Verhalten?
Ja, und das ist eben das sehr Coole. Also Sie haben eben schon erwähnt, dass wir von Schimpansen wissen, dass die bestimmte Blätter gegen Parasiten fressen. Aber meistens haben die das eben gemacht, wenn sie selber Bauchschmerzen hatten. Und was wir jetzt zeigen konnten, ist, dass eben sie nicht nur die Fliegen für sich selber fangen, sondern wirklich fliegende Insekten für andere Tiere fangen. Und bei diesen ersten Beobachtungen in Gabun haben wir gezeigt, dass das eine Mutter für ihren Sohn gemacht hat. Und das heißt, sie sind miteinander verwandt. Das macht auch wieder viel Sinn auf der genetischen Ebene. Also ich mache was, dass es meinen eigenen Gen, dass es meinen eigenen Nachwuchs gut geht. Aber es machen auch Tiere, die nicht miteinander verwandt sind, die natürlich aus der gleichen Gruppe sind und auch vielleicht starke Sozialbeziehungen untereinander haben. Aber das ist einfach total spannend, dass es dieses Interesse unter nicht verwandten Individuen gibt, sich selber zu helfen.
Warum wurde das eigentlich bisher so selten beobachtet? Also ja erst zum zweiten Mal.
Warum? Ja, gute Frage. Manchmal ist das so, wenn eine Forschungsstation sowas beobachtet, dann wird das Forschungsinteresse größer und jetzt die anderen Forscher, die mit den anderen Schimpansengruppen rumlaufen, plötzlich achten sie mehr darauf, wenn jetzt eine Fliege in der Nähe ist oder andere fliegende Insekten oder die Tiere Wunden haben. Also es gibt so Wundbeschreibungen, aber was eben auch oft passiert ist, das sind natürlich Wildtiere und wenn jetzt ein Schimpanse verletzt ist, dann macht es nicht viel Sinn, an diesem Tag mit anderen starken Männchen herumzuziehen, weil dann würde er den Kürzeren ziehen. Das heißt, dieser Schimpanse zieht sich dann vielleicht auch zurück, verbringt vielleicht nur Zeit mit Individuen, denen er voll vertrauen kann, vielleicht mit seiner Mutter. Und wenn wir Forscher mit den Tieren unterwegs sind, sind wir auch dann vielleicht vorwiegend mit den gesunden Tieren unterwegs, während sich die Kranken eben schon dann so abgesondert haben. Also wir waren letztes Jahr eben mit der Kyla Kolf, die Erstautorin der Studie ist, waren wir zusammen in Uganda. Wir kamen an und es hieß, es gibt ein verletztes Tier. Und wir haben gesagt, ja super, dieses Tier wollen wir treffen, weil wir wollten natürlich gucken, ob wir jetzt noch Insektenapplikationen sehen. Mhm. Und dann haben wir im Grunde dieses Tier 5 Tage gesucht. Und es waren mehrere Assistenten im Wald, die uns dann immer gesagt haben, welche Tiere sie gesehen haben, auch gute Freunde von diesen Männchen. Und wir haben das Tier erst wieder zu Gesicht bekommen, als die Wunde geheilt war. Und von daher ist das immer so ein bisschen schwieriger, dann auch diese Tiere zu finden und die dann auch zu beobachten.
Ja, aber umso größeres Glück, dass es da gelungen ist in diesem Fall.
Genau.
Simone Pieker ist Verhaltensforscherin, sie ist Professorin an der Universität Osnabrück und leitet dort die Forschungsgruppe Vergleichende Kognitionsbiologie. Wir haben gesprochen über Schimpansen, die sich Insekten auf Wunden legen. Und warum die Affen das tun, das gilt es jetzt im nächsten Schritt herauszufinden. Dankeschön, Frau Pieker. Schönen Samstag noch.
Herzlichen Dank, schönen Tag.
Ich bin mir sicher, Kurkumin kennen Sie. Das steckt in der kleinen gelben Kurkuma-Wurzel. Es färbt Dinge sehr gelb, Lebensmittel, Finger, Schneidebretter. Es gehört in jede vernünftige Currymischung und gilt seit einigen Jahren als sogenanntes Superfood. Kurkumin gibt es in fast jeder Drogerie als Kapsel oder Pulver. Es soll antioxidativ und entzündungshemmend wirken. Es ist also ein beliebtes Nahrungsergänzungsmittel. Wenn wir uns heute Morgen so eine Kurkuma-Kapsel reinhauen, weil wir gesund sein wollen, könnte das negative Auswirkungen auf unsere zukünftigen Kinder haben. Die Betonung liegt auf könnte. Aber in Versuchen mit Fruchtfliegen haben Forschende der Justus-Liebig-Universität Gießen festgestellt, dass die Nachkommen von Fruchtfliegen nicht so gute Karten hatten, wenn Kurkumin im Spiel war. Und das lassen wir uns erklären von Annika Wagner, Ernährungswissenschaftlerin und Professorin für Ernährung und Immunsystem an der Justus-Liebig-Universität. Guten Morgen, Frau Wagner.
Guten Morgen, Frau Wetzke.
Warum begegnet uns die gute alte Fruchtfliege in Experimenten eigentlich immer wieder? Was macht die so ideal dafür?
Genau, also eigentlich kennt man die Fruchtfliege ja eher aus den genetischen Untersuchungen, aber seit einiger Zeit nutzt man sie tatsächlich auch für physiologische Fragestellungen. Und es hat natürlich den Vorteil, wenn man beispielsweise wie in unserem Fall Langlebigkeit untersucht, dann ist der Vorteil, dass sie eben nicht so alt wird. Also eine normale Fruchtfliege wird im Labor etwa so um die 60 Tage alt. Und da kann man natürlich schauen, ob es da eben Einflüsse gibt oder nicht.
Mhm. So einer Fruchtfliege kann ich jetzt schlecht eine Kurkuma-Kapsel aus dem Rossmann geben. Wie haben Sie es gemacht für Ihre Studie und für Ihr Experiment?
Genau, wir haben, die Fliege lebt auf einem Futter, das besteht aus Hefe, Agar und Zucker. Und da haben wir eben dann das Kurkumin als Reinsubstanz untergemischt und haben die Fruchtfliegen darauf eben gehalten für eine bestimmte Zeit. In dem Fall war es 8 Tage. Und haben dann verschiedene Untersuchungen gemacht, in den Elterntieren einmal, und haben dann geschaut, was passiert, wenn man die Eltern eben mit diesem Kurkumin füttert, was passiert mit den Nachkommen. Und da haben wir uns die Langlebigkeit eben angeschaut. Wie alt werden die Tiere, wenn denn die Eltern Kurkumin bekommen haben? Jeweils haben wir geschaut, ob die Väter das Kurkumin bekommen haben oder die Mütter, und haben dann gesehen oder haben dann geschaut, die Nachkommen, die eben überhaupt kein Kurkumin jemals gesehen hatten, was bei denen bezüglich der Langlebigkeit passiert.
Und was haben Sie dabei rausgefunden oder festgestellt?
Genau, also wir haben erstmal gesehen, das ist auch bekannt, dass in den Elterntieren das Kurkumin, sowohl bei den Männchen als auch bei den Weibchen, dass die Tiere länger leben.
Okay, und das ist ja erstmal gut für die Elterntiere.
Genau, das ist erstmal gut, und wir wissen ja auch, Sie hatten es ja auch eingangs gesagt, ne, antioxidative Wirkung und so weiter, wird das Kurkumin entsprechend angepriesen, und wir waren dann sehr überrascht, dass wir gesehen haben in den Nachkommen, dass die Nachkommen, je nachdem, ob Mutter oder Vater das Kurkumin bekommen haben, tatsächlich kürzer leben. Und das war natürlich erstmal eine Überraschung, weil wir eigentlich gedacht hätten, naja, vielleicht sieht man nichts, weil die Nachkommen ja eben auch kein Kurkumin bekommen haben auf dem Futter. Aber wir haben das tatsächlich gesehen, und interessant war, dass wir eben auch Unterschiede gesehen haben, wenn die Väter oder die Mütter das Kurkumin bekommen haben. Die wurden dann jeweils mit den entsprechenden Partnern, die eben kein Kurkumin bekommen hatten, gekreuzt.
Das heißt, wenn die Mutterfliege Kurkumin bekommen hat, leben die Kinder kürzer. Wie ist das biologisch zu erklären? Wie überträgt sich denn das Kurkumin überhaupt auf die Nachkommen?
Genau, wir wissen, dass Kurkumin ein sogenannter HDAC-Inhibitor ist. Das ist ein Enzym, was eben epigenetisch wirkt. Das heißt, eine epigenetische Wirkung heißt, dass die Informationen auf die Nachkommen vererbt werden können, ohne dass sich die Erbsubstanz, also die DNA selbst, verändert. Und das war eben bekannt, und deshalb war für uns auch interessant zu sehen, was passiert eigentlich mit den Nachkommen. Mhm. Und wir haben dazu eben Genexpressionsanalysen durchgeführt, also geschaut, welche Gene werden eben in den Elterntieren angeschaltet oder ausgeschaltet, die solche Wirkungen vermitteln könnten. Und da haben wir tatsächlich auch gesehen, dass bei den Weibchen an dem Tag, wo die Eiablage erfolgt, dass da eben Veränderungen vorgelegen haben, die sich dann über die Zeit in den Elterntieren tatsächlich wieder aufgehoben haben, sodass man darüber eben schon die Langlebigkeit der Eltern erklären oder der Mütter erklären könnte. Aber es könnte eben sein, dass genau diese Information von Tag 8 auf die Nachkommen dann übertragen wurden.
Da drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, ob sich daraus ableiten lässt, dass es bei uns Menschen ähnlich sein könnte. Also wer viel Kurkumin zu sich nimmt, schadet möglicherweise den zukünftigen Nachkommen. Das könnte ja aber auch unnötige Panikmache sein und würde ja dem positiven Ruf von Kurkuma auch deutlich widersprechen, ne?
Genau, also wir müssen natürlich einmal festhalten, wir sind natürlich hier in der Fruchtfliege, und die Fruchtfliege eben ist kein Mensch.
Ja.
Aber die Fruchtfliege hat eben viele Signalwege auch, die evolutionär konserviert sind, das heißt, die auch der Mensch hat. Und unter anderem eben diese epigenetischen Wirkungen, die können wir in ähnlicher Weise eben auch im Menschen sehen. Das ist möglicherweise ein Hinweis. Es gibt keine Daten dazu, die eben diese Wirkungen im Menschen jemals untersucht hätten. Das ist ja auch eben relativ schwierig, das in kontrollierten Interventionsstudien durchzuführen. Aber es ist schon ein erster Hinweis. Und dass man sich vielleicht auch mal Gedanken machen sollte, ob eben diese Nahrungsergänzungsmittel, die ja sehr stark angepriesen werden, eben auf Social Media insbesondere, und das Kurkumin im ganz Besonderen auch, dass man sich natürlich schon vielleicht mal die Frage stellen sollte, vielleicht ist es doch nicht so ganz gesund, und vielleicht ist auch die Tatsache, viel hilft viel, eben nicht so gut. Weil wir haben in dieser Studie tatsächlich auch sehr hohe Kurkuminkonzentrationen eingesetzt.
Aber dann bräuchten wir doch im nächsten Schritt, Frau Wagner, systematische Studien, die die potenziell negative Wirkung von Kurkumin auf die nächste Generation bei Menschen untersuchen. Denn die scheint es ja bisher kaum zu geben, ne?
Genau, da gibt es, es gibt tatsächlich auch im Tier nicht so viel. Und das ist aber natürlich erstens mal, Nahrungsergänzungsmittel zählen ja zu den Lebensmitteln rechtlich gesehen. Von daher ist es da, erfolgt eine ganz andere Kontrolle als bei Medikamenten, die anders untersucht werden müssen, wo tatsächlich auch geschaut werden muss, wie es in der nächsten Generation aussieht. Zumindest über eine kurze Zeit. Mhm. Aber es ist natürlich auch ethisch fragwürdig, dann solche Studien, wenn man jetzt längerfristige Studien durchführt, ob man das tatsächlich dann machen kann, weil es natürlich auf jeden Fall ethische Fragen aufwirft, ob man das tun kann.
Nichtsdestotrotz sehr interessant, was Sie in Ihren Experimenten herausgefunden haben. Und zwar gibt man weiblichen Fruchtfliegen Kurkumin, also den Wirkstoff aus der Kurkuma-Pflanze, dann leben ihre Fliegenkinder deutlich kürzer. Das hat das Team der Justus-Liebig-Universität Gießen beobachten können. Ob das auch auf den Menschen übertragbar ist, wissen wir noch nicht. Mit Professor Annika Wagner habe ich darüber gesprochen. Lieben Dank.
Gerne.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Vögel singen im Schlaf. Vögel können träumen. Tauben zum Beispiel gehen laut Studien im Schlaf Flugmanöver durch. Einige andere Arten nutzen die Träume, um zu singen. Auch wenn von außen erstmal nichts zu hören ist, haben Forschende beobachtet, dass die entsprechenden Hirnareale fürs Zwitschern aktiv werden.